HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Es sind die Sinneseindrücke, die an diesem Ort in der ägyptischen Wüste verwirren, aufwecken, irritieren. Das laute, kehlige Quaken der Frösche in einer lebensfeindlichen, heißtrockenen Landschaft. Das laute Gezwitscher der Vögel in diesem Meer aus Sand und Steinen. Die Frische des Morgentaus auf dem sattgrünen Rasen unter den nackten Füßen, während draußen der Wüstenwind den Staub über den rissigen Boden treibt. Das Plätschern des Wassers. Der würzige Geruch von Kamille, Minze, Hibiskus und Anis, der einen genussvollen nachschnuppern lässt. Und dann der Blick in dieses Kaleidoskop aus Grün. Baumbestandenen Alleen, Feldern und Blumen. Geschaffen mitten in der Wüste. Zukunft, die besser ist als die Gegenwart, kann erträumt werden.
Es waren Seelenbilder. Also ich hatte so das Gefühl, in der Wüste zu gehen, dort Brunnen zu bohren, dann Pflanzen zu kultivieren, so viel, dass auch Tiere kommen und leben und dass Menschen kommen und dann arbeiten und lernen. Das war immer mein Seelenbild. Und je weiter ich gearbeitet habe, desto mehr malte ich dieses Bild real auf dem weißen, unbefleckten Leinwand, entstanden immer wieder so Farbkleckse, die im Laufe der Zeit sich immer entwickelt haben. Und ehrlich gesagt, ich bin immer erstaunt, wenn ich auf das Bild schaue, wie es geworden ist, dieses Seelenbild, wie es tatsächlich dann in Realito geworden ist.
Kein Traum. Dieser Ort wurde Realität und liegt 70 Kilometer nordöstlich der Millionenstadt Kairo in der ägyptischen Wüste. Vor rund 40 Jahren gründete Ibrahim Abuleish die biologisch-dynamische Farm Sekem. Sie hat sich seitdem zu einem kleinen Wunder entwickelt. Ökogemüse für den heimischen und internationalen Markt wächst hier in der Wüste. Heilkräuter, die vor Ort zur Medizin verarbeitet werden. Biologische Baumwolle, aus der Kinderkleidung gemacht wird. 40 Millionen Euro Jahresumsatz in 6 Unternehmen und zweistellige Wachstumsraten haben dem Wüstenprojekt zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, unter anderem den alternativen Nobelpreis.
In einer Welt, die Ressourcen plündert, Humus vernichtet, Wasser verschwendet und die Artenvielfalt zerstört, hat im Entwicklungsland Ägypten einfach jemand mit Geduld und Geschick vorgemacht, dass man aus einer Wüste blühende Gärten machen kann. Mit Windschutzhecken, dem Anbau von Leguminosen und mit Kompost aus Kuhmist. Neuer Boden wird geschaffen, Lebendigkeit gesteigert. Man kann die Welt zum Besseren verändern, kann sie reicher und gesünder hinterlassen, als man sie vorfindet. Was bislang nur ungläubiges Staunen hervorrief, hat seit kurzem einen Begriff, der um die Welt geht. Vordenker wie der Biologe, Ökologe, Autor und langjährige Direktor des Findhorn Colleges, Daniel Christian Wahl, sprechen angesichts solcher Wunder von regenerativen Kulturen. Regeneration bedeutet Wiederherstellung, sagt Wahl.
Es ist einfach nicht denkbar, dass wir in nur 300 Jahren das Erbe des Lebens auf diesem Planeten komplett zerstören. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment an dem Punkt sind, wo die Leute sich neu sind. Der Begriff regenerativ ist groß im Kommen. Wir sind jetzt am Anfang der UN-Dekade für Ecosystems Restoration. Das Denken ist so weit, dass die Leute sagen, wir müssen die Fehler der Vergangenheit wieder rückgängig machen und wir müssen die Art und Weise, wie wir im Moment Arten verlieren, wir müssen das stoppen. Der Kerngedanke des regenerativen Ansatzes ist ein Entwicklungsgedanke, ein evolutionärer Gedanke. Darum geht's eigentlich. Wie nehmen wir teil, als Teil des Lebens, an diesem Prozess, in dem das Leben seit 3,8 Milliarden Jahren diese Erde, diesen Planeten immer urbarer macht, immer diverser macht? Ja, Nachhaltigkeit ist nicht genug.
Doch seit fast 30 Jahren hören wir täglich den Begriff der Nachhaltigkeit, als wäre er die Lösung aller Zukunftsprobleme. Nachhaltigkeit kommt vom englischen Wort Sustainability und bedeutet eigentlich das Vorhandene erhalten. Erstmal ein guter Gedanke.
Doch wie geht er zusammen mit den aktuellen Zahlen und Statistiken, nach denen die moderne Zivilisation in den gleichen 3 Jahrzehnten den CO2-Ausstoß vervielfacht hat, die Temperaturen weiter steigen, das ewige Eis immer schneller schmilzt, die Meere leergefischt sind, das Artensterben immer rasanter voranschreitet und Humus, der fruchtbare Boden, nach Aussage der Vereinten Nationen nur noch für 60 Jahre hält? Kann es noch ein Ziel sein, das Vorhandene zu erhalten, wenn zeitgleich bereits ganze Ökosysteme kollabieren? Wolfgang Sachs, Forscher am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, konstatierte im Bericht Nachhaltiges Deutschland bereits nüchtern, der Ansatz der Nachhaltigkeit ist gescheitert.
Wir haben es nicht geschafft, das ist eindeutig. Es gab in Deutschland zumindest einige Kurskorrekturen, aber es gab keine Kurswende. Im Weltmaßstab muss man sogar zweifeln, ob es Kurskorrekturen gab.
Dabei wurde in Wissenschaft, Politik und Theologie durchaus danach gesucht. Früh schon, als alle Welt in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann, über die Grenzen des Wachstums und notwendige Schritte zur Nachhaltigkeit zu diskutieren, positionierten sich auch die großen christlichen Konfessionen. Ausgehend vom konziliaren Prozess, der auf der 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1983 im kanadischen Vancouver ins Leben gerufen wurde, wurde die Bewahrung der Schöpfung zum neuen ökologischen Leitwert der großen Kirchen.
Fast 40 Jahre kirchlicher Initiativen für Umweltschutz folgten. Wichtige erste Schritte eines Umdenkens, sagt der Münchner Theologieprofessor Markus Vogt, der die Deutsche Bischofskonferenz in Umweltfragen berät. Aber angesichts der aktuell zunehmenden Bedrohung noch nicht genug, konstatiert er.
Es braucht auch einen Kulturwandel. Der technische Wandel muss flankiert werden durch einen Kulturwandel, der im Grunde erst die Richtung vorgibt. Es bedarf eines neuen Verhältnisses zur Natur. Die Schöpfung ist der geschenkte Lebensraum, die Grammatik der Schöpfung als Element für unser Selbstverständnis, das als Bestandteil der Spiritualität.
Erst langsam wird in Politik und Theologie deutlich, dass angesichts von Klimawandel und massivem Artensterben das Primat der Erhaltung oder der Bewahrung nicht mehr ausreicht. Und immer öfter wird eingestanden, dass eine Nachhaltigkeitspolitik der kleinen Kurskorrekturen und partiellen Reparaturmaßnahmen die bedrohte Biosphäre nicht zukunftsfähiger gemacht hat. Die Enkel der heute verantwortlichen Generation werden aller Voraussicht nach in einer schwer geschädigten Umwelt leben müssen, nicht in einer heilen, gesunderten.
Der Ansatz der Regeneration von zerstörten Landschaften, kaputten Gemeinwesen, erodierten Flächen will diesen Trend umkehren. Seine Vertreter gehen davon aus, dass menschliche Gemeinschaften durchaus in der Lage sind, die Natur und soziale Strukturen zu bereichern, statt immer nur ärmer zu machen. Dass Wirtschaft dem Leben dienen kann, statt es zu gefährden. Dann aber muss tiefer angesetzt werden, sagt der Physiker Thomas Bruhn, Projektleiter am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, das die Bundesregierung berät. Dann muss der Fokus auf neue Normen und Ziele von Zukunftsfähigkeit verschoben werden.
Was ich beobachte, ist, dass der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs sich klarer darüber wird, dass Nachhaltigkeit eben auch ein normatives Thema ist und ohne bewusste Auseinandersetzung mit den ethischen Grundlagen nicht Realität wird. So ein Dialog kann nicht fruchtbar sein, wenn es nicht ein gewisses Verständnis von gemeinsamen Werten und Absichten gibt. Ohne eine bewusste ethische Verortung macht das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
Das hieße nicht weiter wie bisher, sondern aus den gewonnenen Einsichten neue Normen entwickeln. Lange galt das Leben auf Kosten der Natur für eine funktionierende Wachstumsgesellschaft als alternativlos. Es gab keine anderen Modelle. Nachhaltigkeit schien das Äußerste. An Regeneration zerstörter Ökosysteme dachte niemand. Dass es auch anders geht, beweisen außergewöhnliche Projekte in aller Welt. Im ostafrikanischen Kenia zum Beispiel wiegen sich weite Wälder dort, wo vor 30 Jahren erodierte Steppe war. Schmetterlinge sind in der Luft. Das Brummen der Bienen tönt. Junge Obstbaumplantagen geben den Menschen, die vor kurzem noch verzweifelt in die Slums der Städte flohen, Schatten, Nahrung, Feuerholz, Baumaterial, Hoffnung.
Es ist das Ergebnis der jahrzehntelangen Arbeit der Green Belt Bewegung, die in den 80er Jahren von der späteren Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai gegründet worden war. Sie hatte intuitiv erfasst, dass, wie sie sagte, die nackte Erde nach einem grünen Kleid verlange. Also pflanzte sie mit hunderttausenden Mitstreiterinnen und Mitstreitern Millionen Bäume.
The wonderful thing about the tree.
Das Wunderbare ist, wenn Bäume wachsen, stellt man eine Beziehung zu ihnen her. Man mag sie, man will sie wachsen sehen. Die Menschen lieben sie, sie pflegen sie. Die einen spenden Schatten, die anderen binden das Wasser für die Tiere. Und diese Beziehung gibt Hoffnung und Kraft. Die Bäume werden zum Träger einer Hoffnung auf ein besseres Leben. Und bevor man sich versieht, beginnen die Menschen wirklich vorauszuschauen und nicht mehr nur ausschließlich ihre Grundbedürfnisse abzudecken. Und plötzlich begreifst du, dass du nicht mehr alleine bist.
Die Initiative der Baumpflanzungen verbreitete sich auch in die Nachbarstaaten. So konnte die Ausbreitung der Wüsten gestoppt werden. Heute sind die grünen Gürtel durch Afrika so gewachsen, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann. Regeneration ist also auch in großem Maßstab möglich.
Und doch wirkt sie bislang vor allem im Kleinen, an den Graswurzeln der Gesellschaften, ganz buchstäblich. Tatsächlich passiert am meisten im Bereich der regenerativen Landwirtschaft, wo immer mehr Bauern und Bäuerinnen erkennen, dass eine fortgesetzte Ausbeutung der Böden die Herstellung von Lebensmitteln in Zukunft schwieriger macht. Zerstört doch die industrielle Landwirtschaft die lebendigen Böden durch Übernutzung, Pestizide und Monokulturen. Tom Meiseberg, Permakulturgestalter am Biolandhof Luna im niedersächsischen Frieden, beschreibt den Alltag eines regenerativen Hoflebens.
In der Praxis bedeutet das zum einen, Landschaften wiederherzustellen. Also wir kennen alle diese agglomerierten und ausgeräumten Landschaften, auf denen sich große Geräte gut bewegen können, wo nichts stört, wo alles, was früher so da war, an Strukturen, an Hecken und Bäumen und Baumreihen und sowas, ausgeräumt sind. Das ist so auf diesem Hof zum Beispiel der erste Schritt gewesen, kleinräumige Strukturen, kleinräumige Schläge zu schaffen und auch Biotopvernetzung herzustellen.
Seitdem die UN-Welternährungsorganisation jüngst errechnete, dass bei gleichbleibender landwirtschaftlicher Praxis der verbleibende Humus nur noch für 60 Jahre reichen würde, wird die Regeneration für die zweite Generation nach uns schon eine Überlebensfrage. Regenerative Landwirtschaft heißt hier, bäuerliche Kreislaufwirtschaft wiederzubeleben, Kompost aufs Land zu bringen, den Boden mit leichtem Gerät möglichst wenig zu verdichten, ihn tiefer zu verwurzeln, wenig mit dem Pflug aufzureißen. Das braucht Zeit. Und weil Zeit oft Geld ist, machen es wenige. Wie Humusaufbau tatsächlich funktioniert, wird auf vielen Höfen erst erforscht. Sepp Braun, Pionier für regenerative Agrarkultur im oberbayerischen Freising, ist es gelungen.
Es geht wirklich um Heilung. Also es geht tatsächlich darum, dass wir Verantwortung für unsere Schöpfung übernehmen und dass wir tatsächlich ja die Fruchtbarkeit der Böden wiederherstellen, die Gesundheit der Pflanzen, des Bodens, der Mitgeschöpfe. Auch mit Agroforst, mit Pflanzenkohle, mit der Rinderhaltung, die komplett ohne Kraftfutter arbeitet, wo ich dann einen guten Kompost natürlich habe, haben wir es eben geschafft, die letzten 30 Jahre inzwischen wahrscheinlich schon 4% Humus aufzubauen.
Wenn überall Landwirtschaft mit Humusaufbau regenerativ betrieben würde und nur 0,5% des wertvollen Mutterbodens wiederhergestellt würde, dann wäre damit zum Beispiel der Klimawandel aufgehalten. Der gesunde Boden würde dann all das CO2 speichern, das momentan zu viel in der Atmosphäre ist, sagt enthusiastisch die Ökologin und Autorin Ute Scheub.
Wenn wir es schaffen, diesen Kohlenstoff in der Atmosphäre wieder zurückzuholen in den Boden, dann packen wir ja die Klimakatastrophe an der Wurzel. Das kann keine andere Methode. Das könnte die mächtigste Klimaschutzmaschine sein, die wir überhaupt haben.
All diese Ansätze folgen einer anderen Denkweise. Solange sich der Mensch gegenüber der Erde wie ein Raubtier verhält, wird sich eine regenerative Kultur kaum durchsetzen, sagte schon vor 20 Jahren der jüngst verstorbene Wissenschaftsphilosoph Klaus Michael Meyer-Abich.
Das liegt an einer Grundeinstellung. Ich glaube, es hat noch nie eine menschliche Gesellschaft gegeben, die so ausschließlich wie die unsere gefragt hat, was die Welt uns zu bieten hat. Und das ist ja nun bekanntlich eine ganze Menge, wie der industriegesellschaftliche Wohlstand zeigt. Ohne auch nur daran zu denken, ja, was haben wir denn eigentlich der Welt zu bieten? Mit welchem Recht bedienen wir uns hier mit allem Möglichen? Ist das alles nichts als für uns da? Das ist doch eine ganz hochmütige, völlig unberechtigte Annahme. Wir sollten viel mehr überlegen, was können wir Gutes tun in der Welt?
Das Wachstumsdenken, welches das Bewusstsein der modernen Welt seit 100 Jahren beherrscht, reduziert die Vielfalt des Lebens auf Ressourcen, an denen sich die Spezies Mensch bedienen kann, als handle es sich beim Planeten Erde um ein großes Warenhaus. Regenerativ zu denken geht weit darüber hinaus, sagt der Theologe und Religionswissenschaftler Michael von Brück. Er fordert von Kultur, Politik und Kirchen, sich auf ein organismisches Denken einzustellen und einen dringenden Paradigmenwechsel zu vollziehen.
Was ist der Paradigmenwechsel? Es ist ein Übergang von einer individualistischen, die Dinge zertrennenden Lebensweise zu einer kommunitären, die Dinge verbindenden Lebensweise.
Ein solches Narrativ der Verbundenheit unterscheidet sich radikal von der Geschichte der letzten 250 Jahre. Es stellt den Menschen nicht über die Natur, sondern mitten hinein in das Netz des Lebens, das sich ständig entwickelt und regeneriert. Aus Umwelt wird dann Mitwelt. Statt Gleichmacherei gelte dann Vielfalt. Statt Erhaltung geriete schöpferische Entwicklung in den Fokus. Beziehung und Kooperation wären die neuen Zauberworte.
Um in diesem Sinne schöpferisch und regenerativ Zukunft zu gestalten, müssen aber auch die alten Mythen von Religion und Glaube neu verstanden werden. Schöpfung galt im Christentum lange als ein siebentägiger Arbeitseinsatz des lieben Gottes, der seitdem dem Lauf der Dinge nur noch zuschauen kann. Schöpfung schien abgeschlossen. Der Gedanke der Regeneration verlangt auch theologisch etwas anderes. Die Schöpfung ist offen, betonte schon der vor 10 Jahren verstorbene Theologe, Biologe und frühere Vorsitzende der Deutschen Ethikkommission Günther Altner.
Schöpfung ist nicht Kontrolle und Strukturierung durch die göttliche Handeln, sondern Schöpfung ist dauerhafte Kreativität, wobei man die Wirklichkeit Gottes gewissermaßen dokumentiert findet durch das, was in der Schöpfung selbst geschieht, sodass Gott gedacht werden kann als die Bedingung der Möglichkeit dieses immer wieder neuen, sich öffnens und aufbrechens des Lebensprozesses. Das ist ein ganz anderes Verständnis von der Schöpfung, als wir es in dem klassischen Konzept des Gegenübers von Schöpfer und Schöpfung und Kontrolle der Schöpfung durch Gott bisher weiter transportiert haben.
Die Regeneration von Zerstörtem wäre dann ein Weg, Schöpfung nicht nur zu bewahren, sondern fortzusetzen. Es zeigt sich, dass wirklich erfolgreiche regenerative Kulturen ein neues Denken brauchen. Bleibt die Regeneration die Ausnahme, scheitert sie. Sie kann nicht funktionieren, wenn sonst überall weiter zerstört wird. Soll Regeneration und Heilung gelingen, muss die Menschheit die Welt anders wahrnehmen, anders denken, sagt der Pionier für Regeneration, Daniel Wahl. Er spricht von nicht weniger als einem notwendigen Wandel des Weltbildes.
Der Schritt zum wirklich regenerativen Denken ist eben auch ein interner Weltsichtwandel, der uns wieder verstehen lässt, dass wir eben zu dem Leben gehören und das Leben nicht uns gehört, dass wir zu dem Land gehören und das Land nicht uns gehört. Aber das ist eine ganz andere Art und Weise, dem Leben gegenüberzutreten, viel, viel demütiger, zu sagen, wir müssen als Teil des Lebens mit dem Leben die Systeme wieder regenerativ gestalten. Es ist ein Umdenken in unserer Beziehung zum Leben.
Und wenn auch der Wandel im Großen noch wenig sichtbar ist, gibt es doch in der globalen Zivilgesellschaft, also dem wachsenden Netz an Initiativen für eine bessere Welt, zahllose kleine Modelle für Regeneration. Am erfolgreichsten sind sie dort, wo Menschen sich zusammentun, um in Gemeinschaft Leben, Ernährung und Wirtschaft anders zu gestalten. Ökologische Lebensgemeinschaften, die ganz bewusst Modelle sein wollen für einen heilenden, regenerativen Umgang mit der Erde.
Das können im Bereich der Ökologie Carsharing-Projekte sein oder der forschende Umgang mit regenerativen Energien. Aber auch Ideen wie die solidarische Landwirtschaft, bei der gemeinsam eine Landwirtin oder ein Landwirt finanziert werden, die vor Ort für ihre Geldgeber gesunde biologische Nahrung produzieren. Das können Modelle kooperativer Ökonomie in selbstverwalteten Betrieben sein, die nur herstellen, was die Zukunft nicht belastet, oder die an Techniken arbeiten, wie zerstörte Regionen gesunden können. In solchen kreativen kooperativen Netzwerken kann auch soziale und ökologische Innovation schneller passieren. Ein beeindruckendes Beispiel für Regeneration sind die sogenannten Wasserretentionslandschaften, die man in der portugiesischen Gemeinschaft Tamera entwickelt hat.
Jedes Jahr mussten dort die Bewohner mit ansehen, wie die dünne Humusschicht durch den Winterregen weggespült wurde. Bis sie sich darauf besannen, in den Senken ihres Landes Dämme aus Naturmaterialien zu bauen, die das Regenwasser auffingen. Zahlreiche hektargroße Seen entstanden, die nicht versiegelt wurden. Das wertvolle Nass sickerte ins Grundwasser. An den Hängen entstanden daraufhin neue Sickerquellen. Die Landschaft blühte auf. Pflanzen, Insekten, Tiere kehrten in die gesundenden kleinen Nischen zurück.
Regenerative Innovationen, die weltweit auch in anderen Regionen mit Wassermangel und Erosionsgefahr genutzt werden können, um natürliche Kreisläufe wiederherzustellen und Biotope buchstäblich zu heilen. Grundsätzlich gilt dabei, es gibt nicht die eine Lösung, um die Welt schöner zu hinterlassen. Die Vielfalt der Ansätze ist immens und hängt von den lokalen Bedingungen ab. Das sieht in Städten anders aus als auf dem Land, im Norden anders als im Süden. Regenerative Kulturen sind überall anders und einzigartig.
Ökonomisch geht es beim regenerativen Ansatz darum, sich davon zu verabschieden, dass erfolgreiches Wirtschaften immer einhergeht mit Naturzerstörung. Innovationen orientieren sich an den natürlichen Kreisläufen und produzieren mit weniger Ressourcen und, wie die Natur, mit Zero Emissions, also ohne Abfall. Der amerikanische Ökonom und alternative Nobelpreisträger Amory Lovins hat in seinem ökokapitalistischen Konzept zudem vorgeschlagen, einen festen Prozentsatz wirtschaftlicher Profite immer in die Steigerung des Naturkapitals zu reinvestieren, also in den Reichtum der Natur, als Grundlage jedes Wirtschaftens.
We should take some of the profit and reinvest them.
Wir sollten einen Teil der Gewinne dazu verwenden, zu reinvestieren, und zwar in die Regeneration, die Erhaltung und die Steigerung der natürlichen Ressourcen des Naturkapitals. So können wir die Leistungen, die das Ökosystem mit seinen biologischen Reichtümern für uns bereithält, noch reicher machen. Und dabei stellt sich immer mehr heraus, dass auch diese Maßnahme sehr profitträchtig ist, weil es letztlich der liebe Gott ist, der sich um die Produktion kümmert. Alles, was wir zu tun haben, ist, zur Seite zu treten und das Leben blühen zu lassen.
Dabei stellt sich irgendwann sicherlich die Systemfrage, ob Regeneration und Kapitalismus tatsächlich zusammengehen. Fraglos muss sich auch die Wirtschaft ändern, wenn die Welt wirklich enkeltauglich werden soll. Und wenn dem 22. Jahrhundert blühende Landschaften, fischreiche Meere und mehr Humus hinterlassen werden sollen.
Doch die Regeneration einer schwer geschädigten Welt geschieht nicht erst, wenn ein System sich ändert. Regeneration entsteht von unten, durch Kreativität, Leidenschaft und Mut. So wie in der ägyptischen Wüste mit der Sekem-Farm ein grünes Paradies entstehen konnte, wo sich Weizenfelder im heißen Wind wiegen, Heilkräuter blühen und Frösche quaken, sagt Helmi Abuleish, Sohn des Gründers und jetziger Leiter des preisgekrönten Projekts.
Ich glaube, man produziert die Zukunft ständig im Bewusstsein. Und Träume oder Visionen oder wie auch immer man sie nennt, die einem motivieren, die einem inspirieren, enthusiastisch machen, optimistisch halten, auch in den schweren Zeiten, die es ständig gibt. Diese Kraft, dieses Optimistische, proaktiv die Zukunft gestalten wollen, glücklich sein mit dem, was man dabei leisten kann, das halten viele Menschen für verrückt oder für Träumerei. Aber diese Träume verändern die Welt. Ja? Die Träume von wenigen verändern die Welt.